So Leute, nach diesem wahnsinnigen Cliffhanger letzte Woche oder vor 2 Wochen, in dem wir euch ein bisschen angeteased haben, um was es in dieser Folge geht, sind wir da und wollen das Geheimnis auch lüften. Mir hat eine Person geschrieben, tatsächlich, und hat geraten, was es ist. Und ich muss diese Person leider enttäuschen. Es geht nicht um Book of Boba Fett.
Nee, nur wirklich nicht.
Ich weiß auch nicht genau, wie er drauf gekommen ist. Ich glaube, wegen dieses in die Sterne gucken, ja, was ja auch mal bei Star Wars so ein Thema ist. Ja. Kann aber sein, dass wir darüber noch reden. Es geht ja da anscheinend ziemlich ab. Wie gesagt, ich bin ein bisschen raus. Aber es geht heute um Don't Look Up. Jetzt nicht der aktuellste Film, der jetzt vor 2 Wochen rausgekommen ist, aber ein Film, der gegen Ende letztes Jahres noch ordentlich für Furore gesorgt hat. Und wir beide haben den gesehen und haben großen Redebedarf. Aber wer sind wir eigentlich? Ich bin Yannick. Ich mache zusammen mit meinem Freund und Kumpan Enos Rakumo, guten Morgen.
Morgen.
Den Podcast Kopfkino, Film- und Serien-Podcast, alle 2 Wochen. Und heute geht's um Don't Look Up. Aber wie geht's dir, Enos?
Erstmal guten Morgen auch von meiner Seite ans Publikum, doppelt gemoppelt. Ja, ganz gut. Es ist mal angenehm, nicht direkt nach dem Feierabend aufzunehmen. Kann man nicht anders sagen. Da ist man schon irgendwie ein bisschen entspannter. Von daher geht's mir, glaube ich, ganz gut. Ich gehe heute Abend ins Kino, freue mich.
Welcher Film?
Noch so ein aktueller Film, House of Gucci.
Oh, Ridley Scott-Film, auch schon wieder Gemischtes gehört.
Großer Oscar-Snub. Keine einzige Nominierung gekommen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich glaube auch.
Ja, alle waren geschockt. Ich bin heute mal gespannt, ob ich der Academy beipflichten kann in ihrer Entscheidung oder nicht. Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich auch soweit gut. Ich bin auch froh, dass wir heute mal an einem Wochenende wieder aufnehmen. Und bin ansonsten eigentlich bei mir jetzt draußen hat schönes Wetter. Ich werde nachher noch eine Runde spazieren gehen, was man ja so macht heutzutage. Und ansonsten hätte ich auch mal wieder Bock auf Kino. Ich war jetzt schon länger nicht mehr. Und ich will unbedingt noch, also für euch zum Verständnis, es kamen jetzt diese Oscar-Nominierungen kamen raus. Und es ist wieder aufgefallen, ich habe tatsächlich ein paar Filme, zumindest aus der Kategorie bester Film, noch nicht gesehen. Zum Beispiel Licorice Pizza. Ich weiß gar nicht mehr, weniger das. Aber da waren sind noch ein paar Filme auf meiner Liste. Mal gucken. Vielleicht nächste Woche.
Ja. Das wird sicherlich auch wieder, ich möchte nicht sicherlich sagen, vielleicht wird es eine Oscar-Episode.
Ja.
In irgendeiner Form. Da könnt ihr euch schon drauf freuen.
Ich erinnere mich immer noch an die eine Oscar-Folge, die wir mal vor ein paar Jahren hatten.
Wo wir nichts geguckt haben.
Wir hatten keinen Film davon gesehen und saßen da und so, ja, nominiert für Kategorie Blibablub. Ja, können wir nichts zu sagen.
Cool. Vorbereitung ist key auf jeden Fall. Aber heute soll es um Don't Look Up gehen, wie du schon gesagt hast.
Und, hat der eigentlich eine Nominierung bekommen oder ist der zu spät?
Ja, warte.
Ich glaube.
Sorry, falls ihr jetzt Klicken im Hintergrund hört. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz schauen. Für 4 Oscars nominiert steht hier. Und zwar einmal für bester Film, bester Schnitt, beste Musik, beziehungsweise bester Score und bestes Originaldrehbuch.
Ja, okay. Würdest du sagen, bevor wir richtig reingehen, wird er zumindest die Kategorie bester Film gewinnen oder nein?
Nein.
Ich glaube auch nicht.
Glaube ich nicht. Bevor wir jetzt aber richtig in die Folge reinstarten, beziehungsweise der erste Punkt ist ja immer die Fragen, die wir euch auf Instagram stellen. Auch wieder hier vielen Dank, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Wir haben euch erstmal gefragt, mögt ihr die Filme von Adam McKay überhaupt? Das sind für alle, die der Name jetzt nicht sagt, das ist der Regisseur von Filmen wie Don't Look Up, Vice, The Big Short, aber auch Anchorman und Anchorman 2, glaube ich.
Ja.
Genau. Und 87% von euch haben gesagt, ja, ihr mögt die Filme und 13% eher nicht so, nee. Was wir davon halten, das kommt alles gleich, bitte Geduld. Dann haben wir gefragt, wie hat euch Don't Look Up gefallen und der Tenor war eigentlich sehr gut. Es wurde viel gesagt, sehr gut, ganz gut, toller Film, mit tollem Blick auf die aktuelle Lage rund um Corona und Klimawandel.
Ja.
Und die dritte Frage war, hat der Film seine Message gut rübergebracht? Eine spannende Frage, über die wir später auch noch sprechen werden. Und da war natürlich auch alle sehr einig und habt eigentlich alle gesagt, ja, auf jeden Fall, definitiv. verschiedenste Formen der Zustimmung. Da bin ich sehr gespannt, auf welchen Punkt wir am Ende landen.
Ja.
Ja, und starten wir direkt mit dem guten Adam McKay. Ich habe mir ein bisschen was zu ihm rausgeschrieben und würde dir das jetzt und euch vortragen, wenn du denn bereit dafür bist.
Ready, ich hänge an deinen Lippen.
Okay, das ist schön. Genau, Adam McKay wurde am 17. April 1968 in Philadelphia geboren. Er ist Drehbuchautor, Produzent und Regisseur. War von 1995 bis 2007 Autor bei Saturday Night Live, also dieser großen Comedy- und Satire-Show aus den USA, die ihr sicherlich auch kennt. 3 Jahre davon war er sogar Headwriter und stellenweise auch Regisseur, also hat die Folgen inszeniert und geleitet. Er arbeitet sehr, sehr häufig mit Will Ferrell zusammen, in Anchorman hat er ja auch die Hauptrolle gespielt. Die haben zusammen eine Produktionsfirma und haben auch zusammen Funny or Die gegründet. Das kennt ihr sicherlich auch, das ist eine Website mit so Sketches, die war und ist, glaube ich, auch immer noch relativ groß und beliebt.
Kommt da nicht auf der Website so Clips von Between Two Ferns?
Das glaube ich auch, ja, das kann sein. Ich glaube, das ist auch von Funny or Die. Ja. Also der Mann ist auf jeden Fall mit beiden Füßen tief in der Comedy drin.
Ja.
Außerdem arbeitet er noch oft mit Seth Rogen zusammen, John C. Reilly und Catherine Hahn, die jetzt ja zuletzt alle aus WandaVision kennen. Genau, und neben lustigen Filmen, eben wie zum Beispiel Anchorman, hat sich Adam McKay in den letzten paar Jahren zunehmend immer in diese satirische und gesellschaftskritischere Richtung bewegt, unter anderem mit Filmen wie The Big Short, Vice und jetzt eben auch Don't Look Up. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen was über den Mann gehört und dann stelle ich mal die Frage an dich, Yannick. Wie findest du Adam McKay bzw. Adam McKays Werke?
Ich bin großer Fan, muss ich sagen. Ich habe mir überlegt, wann ich das erste Mal so bewusst einen Film von ihm gesehen habe und wo ich mir klar geworden bin, okay, das ist so sein Stil. Und das war, glaube ich, bei The Big Short. Auch ein gesellschaftskritischer Film über die Finanzkrise 2008. Und da habe ich mir schon, ist mir schon aufgefallen, der Typ macht Filme anders. Also bei ihm ist es ganz oft, wenn er Regie führt, schreibt er die Sachen auch selbst und hat auch oftmals noch im Schnitt beteiligt. Und ich finde gerade so sein Schnittstil ist ganz, ganz prägend. Es ist sehr schnell, es ist oftmals sehr hektisch, es ist mit Einblendungen, also dass dann plötzlich irgendwie was erklärt wird, Standbild, das wird aber kurz was erklärt oder seine politische Haltung noch kurz eingeführt. Mhm. Und das, finde ich, macht er so seit The Big Short, spätestens seit Vice auf jeden Fall deutlich. Und ich mag das. Ich finde es auch in Ordnung, dass er so ein bisschen politisch ist. Also klar, Anchorman war jetzt kein politischer Film, aber so seit The Big Short ist es schon ein bisschen politisch angehaucht. Viele Kritiker, sie finden ihn links angehaucht, wobei ich sagen muss, in good old USA gibt es ja meistens eigentlich nur links oder rechts, von dem her ist es mir ein bisschen Wumpe. Aber man merkt schon, dass er jetzt nicht der größte Fan ist von Donald Trump und Co. Und was ich total an seinen Werken feier, das war, glaube ich, ein Anchorman, das ganz, ganz große Thema, aber jetzt auch bei Don't Look Up, er lässt ganz, ganz viel improvisieren. Also er hat manchmal irgendwie 20 Takes, wo er den Leuten sagt, hey, macht das mal so, wie ihr wollt. Und ich habe mir da ganz, ganz viel Kram angeguckt bei Don't Look Up. Könnte ich gerne auch später noch drauf eingehen, wo man halt an 20 Takes sieht, wo zum Beispiel Meryl Streep einfach komplett frei von der Leber Dinge erfindet und es ist einfach so spaßig zuzugucken. Und wenn man merkt, wie viele Impro-Sachen es schlussendlich in die finale Fassung schaffen, finde ich, wertet es den Film schon auf. Und deswegen bin ich persönlich ein großer Fan von ihm und hoffe, dass er jetzt auch mit so Don't Look Up, weil es auch ein Netflix-produzierter Film ist und glaub, sehr, sehr lange der meistgeschaute Film war auf Netflix, dass er so ein bisschen nochmal ein breiteres Publikum bekommt. Wie ist es bei dir? Wann war so deine erste Berührung mit ihm?
Ich glaube tatsächlich, der erste Film von ihm, den ich geguckt habe, war Weiß. Ich glaube tatsächlich auch wegen irgendeiner Folge Kopfkino, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war im Rahmen von irgendwas.
Ja.
The Big Short habe ich leider noch nicht gesehen, aber im Zuge meiner Vorbereitung auf diese Folge habe ich sehr viele Videos über Adam McKay und seinen Film geguckt und da wurde The Big Short natürlich auch erwähnt. Mhm. Ist auch in meinem FreundInnenkreis ein sehr, sehr beliebter Film. Mhm. Und was ich an Adam McKay mag oder seinen Film, ihn als Person kenne ich ja nicht, ist seine Art der Comedy und Satire, weil ich finde oft ist es bei Satire ja so, dass sie so sehr sehr, sehr intellektuell irgendwie gestaltet ist. Und irgendwie, das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil das dann den Zugang zu diesem, der Geschichte und der Satire und der Botschaft dahinter so ein bisschen erschwert. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass seine Filme einfach sind, aber also von der Thematik her, sie sind auf jeden Fall einfach zu verstehen und gut mitzugehen.
Absolut.
Und das mag ich sehr. Ja. Also,
weil der Big Short, das ist die Finanzkrise. Sauschwieriges Thema, wo, glaube ich, man immer noch nicht so richtig kapiert hat, was ist da eigentlich abgelaufen. Aber er versucht es halt immer, und das oftmals dann eben mit Humor, das Thema aufzubrechen und vor allem runterzubrechen.
Genau. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, weil das den Film dann halt sehr, sehr zugänglich macht für ein großes Publikum. Viel hast du schon gesagt, das möchte ich jetzt gar nicht wiederholen. Ich sehe es auch so, ich finde seine Skripte halt irgendwie auch extrem cool geschrieben und gut geschrieben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es mega Spaß macht, die zu lesen.
Weißt du noch bei Weiß die eine Szene, als dann plötzlich nach einem Viertel des Films dieser Abspann kam?
Ich liebe das. Das ist immer, also ich weiß nicht, wie oft ich über diese Szene rede. Ich finde das so geil, diese Idee. Ich glaube, der ist einfach ein sehr begnadeter Drehbuchautor einfach. Ja. Und das, was du jetzt gesagt hast, dass er so viel Raum für Improvisation lässt, das ist ja durchaus ein sehr zweischneidiges Schwert, also es kann ja auch komplett nach hinten losgehen, aber dadurch, dass ja anscheinend so viele gute Sachen dabei rumkommen, das spricht ja einfach nur dafür, dass Adam McKay jemand ist, mit dem man extrem gut zusammenarbeiten kann. Also ich glaube, es macht sehr viel Spaß, mit ihm als SchauspielerIn irgendwie zu arbeiten, weil
es wollen ja auch gefühlt alle mit ihm arbeiten, also wenn man sich mal die Casts anschaut, also bei Kahneman, The Big Short ist mit, da war ja Dings dabei, Steve Carell war dabei, Christian Bale, bei Weiß war auch nochmal Christian Bale, Sam Rockwell und jetzt bei Don't Look Up. Also guck mal, das ist Meryl Streep, das ist Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande. Das ist gefühlt, alle wollen mit ihm arbeiten. Vielleicht auch, ich weiß natürlich nicht, aber ich schätze mal, dass sie auch die Art und Weise, mit ihm zu arbeiten, ganz, ganz gut finden. Ja. Ich finde es, glaube ich, schon schwierig, wenn du so noch nie was mit dem Thema Impro zu tun hattest. Und dann in so einen Film reingeworfen wirst und es heißt, hey, jetzt improvisier mal. Aber so wie ich es mitbekommen habe, hatten alle sau viel Spaß dabei.
Eben, und das spricht ja dann halt für ihn als Regisseur, wenn er dich dann praktisch dazu befähigt, dass du Impro überhaupt machen kannst. Ja. Das war der Gedanke dahinter, das spricht ja sehr für ihn. Ja. Also können wir, würde ich sagen, festhalten.
Fans.
Ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, dafür habe ich mich zu wenig mit ihm beschäftigt, aber wir sind seinen Film auf jeden Fall wohlgesonnen.
Ja, mehr als.
Genau. Und wo wir jetzt gerade von seinen Filmen sprechen, gehen wir direkt zu seinem aktuellsten Werk, und zwar Don't Look Up. Mhm. Der Film kam Ende letzten Jahres raus, ich glaube, kam der an Weihnachten raus?
Ich glaube, am 24. Genau.
Ja, 24.12.2021.
Auch eine spannende Entscheidung, ehrlich gesagt.
Das ist nicht so der weihnachtlichste Weihnachtsfilm.
Das nicht, aber ich glaube, am Heiligabend haben wahrscheinlich nicht viele den gesehen, aber so diese zwischen den Jahre, also ich glaube da...
Natürlich auch clever.
Das ist halt clever, weil viele daheim sind, man irgendwie alles so gefühlt runterfährt. Ich finde es einen smarten Move von Netflix.
Ja, das stimmt.
Letzter Einwand.
Sorry, alles gut.
Deshalb ist es, finde ich, auch so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, viele Leute können es gucken, aber es kommt nicht mehr in die Top-Listen für so Jahresrückblicke, weil die werden ja meistens früher produziert. Mhm. Und ich glaube, dass der bei ganz, ganz vielen, bei uns ja dann auch, nicht in die Top 10 geschafft hat, der besten Filme. Einfach, weil er zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, wo alle schon so die Stifte niedergelegt haben.
Ja, das stimmt natürlich. Also, ich glaube, ich müsste aber auch sagen, er hätte es nicht in meinen Top 5 geschafft.
Ja, doch, bei mir hat es dann nachträglich reingeschafft.
Ja.
So, sorry.
Alles gut. Don't Look Up. Regie geführt hat logischerweise Adam McKay, der hat auch das Drehbuch geschrieben, basierend auf einer Geschichte von ihm und David Ah, oh, fuck, ich habe seinen Nachnamen vergessen. Oh nein.
David.
David.
Beckham.
Genau, David Beckham. Und der Cast, wie Yannick gerade schon gesagt hat, ist ein Who is Who der bekannten und beliebten SchauspielerInnen. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Timothy Chalamet, Tyler Perry, Scott Mescudi, den ihr wahrscheinlich alle unter dem Namen Kid Cudi kennt, und Ariana Grande, um nur einige zu nennen. genau. Und ja, wollen wir noch mal ganz kurz sagen, worum es geht in Don't Look Up? Oder gehen wir davon aus, dass alle wissen, worum es geht?
Grob runter, ach, man kann es einfach grob runterbrechen. Jennifer Lawrence und, oder die Figuren von Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio arbeiten in der Wissenschaft und entdecken an einem Abend, es kommt ein Komet auf die Erde zu. Darüber freuen sie sich erstmal, bis sie herausfinden, der ist verdammt groß und der fliegt nicht vorbei, sondern der fliegt volle Kanone drauf. Und wollen das eben der US-Regierung klar machen und der Bevölkerung klar machen durch Medien und beißen einfach auf Granit. Sie kommen damit nicht durch, sie werden nicht ernst genommen und werden immer panischer. Und es beginnt, ja, so ein Wettlauf gegen die Zeit. Kann man den Komet noch stoppen? Will man den Komet überhaupt stoppen? Und ja, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, aber die meisten haben ihn wahrscheinlich je gesehen.
Ja, und wenn nicht, falls ihr ein Netflix-Abonnement habt, könnt ihr euch den natürlich jederzeit anschauen.
Ja,
Yannick, was fandest du gut an dem Film? Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen?
Also ich muss sagen, ich bin ja relativ unkritisch bei dem Film und ich bin auch ein bisschen so genervt gewesen von der Kritik an dem Film irgendwie. Weil ich kann die Kritik, es gab immer so diesen Satz, den ich viel gelesen habe, dass der Film nicht weiß, was er will. Will er lustig sein? Will er schocken? Will er gesellschaftskritisch sein? Und ich finde das immer so komisch, weil ich denke mir so, warum muss man sich für was entscheiden? Irgendwie, warum kann ein Film nicht alles sein? Und keine Ahnung, wenn ich lese irgendwie 2,5 Sterne für Don't Look Up, wo ich mir denke, ah, Leute, jetzt keine Ahnung, kritisiert ihr den Film jetzt nur, weil es ein Adam McKay-Film ist und ihr irgendwie dass ihr so eine hohe Erwartung habt an den Film, dass er dann ein bisschen schwächer ist? Keine Ahnung, ich fand den Film richtig gut, weil er so real ist. Also er ist teilweise sehr lustig. Es gab diese Szene mit Jennifer Lawrence im Oval Office, wo sie für Nüsse und Wasser $20 zahlen muss und sich den ganzen Film darüber aufregt, dass sie das zahlen muss, obwohl es eigentlich umsonst war. Herrlich. Und gleichzeitig ist es aber immer oft an dem Punkt, an dem man nicht mehr lachen kann, weil es so real ist. Und das finde ich halt so gut. Es wird ein Thema genommen, das du auf ganz, ganz viele Ebenen anspielen kannst. Es wurde eigentlich damals im Hintergrund des Klimawandels gedreht, also dieser Komet ist die Metapher für den Klimawandel und wir müssen was dagegen tun, aber keiner hört auf die Wissenschaft. Und dann kam Corona und das Spannende ist, du kannst es eins zu eins auch auf Corona beziehen und man sitzt teilweise da und denkt so, wollt ihr uns eigentlich gerade verarschen? Es ist genauso, wie es gerade läuft. Und das zu schaffen, finde ich, in einem 2 Stunden Unterhaltungsfilm, das hat mich schon echt vom Hocker gehauen. Deswegen, ich bin ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht so die klassischen Punkte, die stören mich, sondern ich habe mich eher an der Kritik gestört, weil ich die so, ich konnte sie nicht nachvollziehen. Aber das ist so mein Ding. Kannst du es ein bisschen nachvollziehen, was da so an Kritik auch eingeprasselt wurde? Weil der kam nicht nur gut weg.
Ja, ja, ich kann den Punkt nicht nachvollziehen, von wegen, der weiß nicht, was er will, weil ich sehe das genauso wie du. Also ich finde das vollkommen legitim, wenn das eine Begründung hat, dass man so ein bisschen in der guten Laune und in dem verzweifelt vorm Bildschirm sitzen springt, wenn das der Story dient. Was ich allerdings nachvollziehen kann, ich fange jetzt mit meinem negativen Punkt an, oder mit meinem einen negativen Punkt, ist, ich finde, der Film ist keine gute Metapher für den Klimawandel. Und da bin ich nicht selbst drauf gekommen oder nicht zu 100% selbst. Ich habe mir natürlich wieder 30.000 Videos angeguckt und möchte an der Stelle auf jeden Fall einmal das Video von The Take, die wir schon 100-mal hier erwähnt haben, zu dem Film empfehlen. Und das Video von, wie heißt der Kanal? Like Stories of Old. Der hat ein 40-minütiges Video darüber gemacht. Das ist mir komplett reingezogen. Und ich finde, das große Problem, also ich finde, man auf die Corona-Pandemie kann man den Film gut beziehen. Mhm. So, weil der Komet ist etwas, da kann die Menschheit halt irgendwie nichts für. Und der kommt halt und man muss jetzt gucken, was man damit macht. Genauso ist es bei Corona. Da kann niemand jetzt irgendwie was für. Das ist halt passiert. Dieser Virus hat sich entwickelt und hat die ganze Welt befallen. Beim Klimawandel ist es ja ein bisschen anders. Der Klimawandel hat ja durchaus, ist ja durchaus auch dadurch, da wo er jetzt gerade ist, weil die Menschheit einfach nicht so gehandelt hat, wie sie hätte handeln sollen. Und das ist ja bei dem Komet kommt das ja gar nicht, also da kannst du das ja gar nicht erzählen, dass irgendwie die Menschen dran schuld sind, dass der Komet irgendwie kommt. Also es geht mir so ein bisschen darum, dass in einer Metapher über Klimawandel, finde ich, muss miterzählt werden, dass irgendwie das menschliche Tun mit ein Grund für die Situation ist, in der man sich gerade befindet. Und das kannst du halt auch einfach nicht miterzählen, wenn du diesen Kometen hast. Und darüber hinaus finde ich aber, wenn ich das wegstreiche und sage, okay, über Klimawandel geht's irgendwie nicht, und dann auch eher sage, es geht irgendwie darum, wie geht die Menschheit mit Katastrophen um und es geht darum, dass irgendwie alle wieder auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und so, und man legt den Fokus weniger auf das Klimawandel-Ding, sondern mehr auf die Reaktion und die Art, wie Menschen damit umgehen, würde ich sagen, funktioniert der Film für mich ganz gut.
Weil so habe ich es tatsächlich auch gesehen.
Aber tatsächlich, also Adam McKay hat es ja auch immer gesagt, in seinen Tweets dazu, dass es schon um Klimawandel geht. Auch. Und deswegen, also unter diesem Aspekt funktioniert der Film für mich nicht so gut. Er funktioniert für mich gut als Satire über die Reaktion auf Katastrophen, aber Klimawandel für mich persönlich eben nicht.
Naja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe es aber auch eher so, also für mich interpretiert, dass die Reaktion auf die Wissenschaft sagt, wir müssen was tun, wir haben nicht mehr lange, und das haben wir ja auch mit diesem 1,5 Grad Zielen zum Beispiel so, dass wir alle wissen, wir müssen eigentlich das erreichen, es ist eigentlich unerreichbar geworden, aber gefühlt macht man nicht sowohl die Wissenschaft seit Jahrzehnten das sagt. Und für mich hat der Komet, habe ich nicht gleichgesetzt mit dem Klimawandel, das war einfach nur so dieser Auslöser in Richtung, da kommt was auf uns Große zu, und wenn wir jetzt nichts machen, dann wird's böse. Und ich fand dann eher so dieser satirische Blick auf, wie reagieren wir auf eine Gefahr, die ein bisschen abstrakt ist, wo man auch oftmals gerne selbst die Augen verschließt, weil man sich auch manchmal vor Negativen schützen will. Deswegen habe ich den Komet jetzt nicht so ganz klar als das Zeichen des Klimawandels, sondern eher, wie reagieren wir, wie du meinst, so auf Katastrophen. Und das kann eben für mich der Klimawandel sein, das kann für mich die Corona-Lage sein. Deswegen, ich verstehe deinen Punkt. Ich hatte den Film nur aus einer anderen Perspektive betrachtet.
Ja, also ich habe mich halt daran gehalten, was ich so von Adam McKay mitbekommen habe. Der hat es ja auch mit einigen Leuten in die Haare gekriegt. deswegen, also googelt das mal, das ist irgendwie ganz spannend zu sehen, wie der da reagiert hat auf Kritik.
Aber ich glaube schon, also dass es Mecker, also dass ich glaube, dass viele Leute, die den Film nicht so mögen, dass es trotzdem so Kritik auf hohem Niveau ist, weil ich glaube, dass wir uns alle klar sind, dass wir oftmals mit offenem Mund da saßen und gedacht haben, wow, wirkt so real auf unsere Zeit bezogen. Ja. Das fand ich echt verrückt.
Ja, und wie gesagt, unter diesem Aspekt, wenn ich das nur aus dieser Brille betrachte, funktioniert der Film für mich halt auch super gut. Wenn sich dann halt dieses Klimawandel-Ding mit einschleicht, dann nicht mehr ganz so. Eine andere Sache, ich habe das Gefühl, wir vermischen gerade so die letzten beiden Punkte, ist auch gar nicht schlimm. Ja. Dann sprechen wir jetzt praktisch über Message und über was wir gut und schlecht fanden. Eine Sache, die mich auch so ein bisschen nicht gestört hat, aber was ich so ein bisschen schade fand, verschenkt, war, dass so ein bisschen die Perspektive der in Anführungszeichen normalen Menschen ja gar nicht so miterzählt wurde. Also du hast ja die Seite der Wissenschaft, du hast die Seite der Politik und die Seite der Wirtschaft, und dann kommt halt irgendwie noch Timothy Chalamet am Ende und macht irgendwie ein paar lustige Sachen und betet. Aber so diese Perspektive der normalen Menschen wurde nicht durch irgendwie so einen relativ präsenten Charakter miterzählt. Und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, habe ich jetzt, also auch, ich liebe Ariana Grande und Kid Cudi, aber hätte man die vielleicht rausnehmen können und die Minuten, die man dann dadurch hat, einfach, keine Ahnung, Geschichte von irgendwie einer Familie erzählen können und dann die Perspektive der Bevölkerung praktisch einfach noch mit einbeziehen. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Das macht den Film jetzt nicht kaputt, aber das hätte mir persönlich noch was gegeben.
Ja. Ich verstehe das. Ich glaube, dass der, also ich weiß nicht, ob das bewusst war, aber für mich war der Fokus eher auf die Wissenschaft und wie die verzweifeln.
Klar.
Klar. Und wie da sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Politik, die ja dann oftmals halt sich eher so um Wählerstimmen und um die nächste Wahl kümmern muss. Und ich glaube, die menschliche Reaktion, die gab es dann echt erst am Ende. Als dann
das Ende
auch,
war großartig.
Ja, als dann am Ende auch dann diese Szene mit, diese sehr Trump-alike Szene mit don't look up, don't look up.
Ja.
Und dann schauen aber mal ein paar Leute hoch und sehen den und realisieren, verdammt, wir haben auf die Falschen gehört oder wir wurden belogen. Das fand ich dann wiederum saustark. Wo er dann nicht so, und das finde ich auch mit dieser Message, dieses nicht so dieses moralische, hey ihr Menschen, genau diese Gruppe, ihr habt nicht zugehört, ihr seid schuld, sondern eher so, wir sind alle nur Menschen, wir sind ambivalent und hören oftmals auf Leute, die uns anlügen oder sowas. Und eher dieser Blick nach oben, die da oben sind schuld und nicht ihr als Gruppe. Das fand ich schon wieder mit sehr viel Fingerspitzengefühl von Adam McKay. Das fand ich sehr schön.
Also ich höre da so ein bisschen bei dir raus, dass du würdest sagen, der Film hat seine Message dann auch dementsprechend gut rübergebracht.
Ja, weil allein dafür, dass wir so viel darüber diskutieren im Nachhinein, ob das Corona ist oder Klimawandel, ich finde, dadurch hat er das Ziel schon erreicht, irgendwie, weil er ist erstmal sau unterhaltsam. Ich liebe auch die Musik in dem Film. Ich fand, die zieht einen so richtig rein, stresst auch einen ein bisschen total irgendwie. Das heißt, er funktioniert für mich einerseits auf der Unterhaltungsebene, weil ich den Film auch komplett gelöst davon angucken könnte, weil der an sich eine runde Geschichte erzählt und auch ein sehr konsequentes Ende hat, was viele, glaube ich, nicht so erwartet haben.
Fand ich sehr gut.
Ich fand es auch sehr gut. Und gleichzeitig hat er dadurch aber auch eine Debatte ausgelöst. Und dafür kann ja jeder dann sich überlegen, was zieht er sich dabei raus und alles. Aber ich finde einen Film, der es schafft, nicht moralisch den Finger zu heben und auf eine Gruppe zu zeigen und zu sagen, ihr seid schuld oder wie auch immer, und dadurch eine Debatte auslöst, was ist denn eigentlich das Problem? Und vielen, glaube ich, und inklusive mir auch nochmal so neue Hinweise gibt oder ja, neue Perspektiven aufzeigt, dann hat ein Film für mich eine Message erreicht, wenn es über den Film hinausgeht.
Ja. Also, ich würde da noch hinzufügen, ich finde schon, dass er einen Fingerzeig drin hat, aber eben nicht auf irgendwie nicht auf die Perspektive, keine Ahnung, die Demokraten oder die Republikaner,
genau,
die sind jetzt schuld, sondern halt die Menschen, die einfach nur ihren wirtschaftlichen oder
Machtprofit
im Kopf haben.
Dieser Medienhaini, der plötzlich auf die Idee kommt, hey, lass doch mal gucken, was haben wir da für Stoffe in dem Komet und wenn wir den vielleicht abschießen, aber noch kriegen wir vielleicht noch die ganz guten Sachen für unsere Handys und sowas.
Genau.
Das ist halt, weil das zeigt dann nicht irgendwie, wie Menschen sind schuld, sondern es gibt halt einfach irgendwie Mechanismen in der Gesellschaft und vor allem in der Wirtschaft und in den Medien, die leider so sind, wie sie sind. Und das meine ich, genau. Also er zeigt schon einen Finger auf gewisse Bereiche, aber jetzt nicht auf komplett irgendwie Personen, dass man sich danach schlecht fühlt und denkt so, ja, fuck, Alter, wir haben es auch verbaut irgendwie.
Ja, und im Endeffekt kann ich mich da dir eigentlich auch anschließen. Also das, was du zuletzt zu der Message gesagt hast, wenn ein Film irgendwie es schafft, einen Standpunkt zu beziehen, sage ich mal, und damit einen Diskurs auslöst, geht ja nicht nur für einen Film, kann ja auch ein Buch sein oder so, keine Ahnung, dann hat dieser Film offensichtlich seine Message so klar gemacht oder auch bewusst so unklar gemacht oder so kontrovers gestaltet, nicht kontrovers gestaltet, dass es zum Nachdenken und zum Diskutieren anregt. Und dann, unabhängig davon, ob man die Message jetzt gut findet oder nicht, hat der Film das gut gemacht. Das heißt ja nicht, dass man gleichzeitig die Message gut finden muss.
Ja.
Was wir in diesem Fall aber, glaube ich, beide tun.
Ja,
ja. Das war unsere kleine Abhandlung zu Don't Look Up.
Hat Spaß gemacht.
Knapp anderthalb Monate zu spät,
aber wir zumindest hattet ihr jetzt relativ lange Zeit, diesen Film anzugucken. Ich glaube auch, dass irgendwie viele in der Community den Film auch schon gesehen haben.
Ja, alle 30.000 HörerInnen im Kopfkino.
Grüßen euch.
Ja, möchtest du noch ein paar abschließende Abschlussworte
loswerden? Ach, das Übliche. Danke, dass ihr reingehört habt. Folgt uns gerne überall, wo man uns finden kann, ob es Instagram ist, Letterboxd oder eben bei den ganzen Streaming-Angeboten. Und wenn ihr uns zufällig auf Spotify anhört, dann lasst uns doch dort gerne eine kleine, aber feine Bewertung da. Da freuen wir uns immer.
Ja, genau. Und wie immer, schaut auch gerne mal bei den KollegInnen von Flix und Fertig rein. Die veröffentlichen auch jede Woche tolle Podcasts, unter anderem auch unseren. genau. Und wenn ihr bei Flix und Fertig seid, geht doch mal direkt weiter zum Mutterschiff 4001 Reviews. Die Seite wurde jetzt nämlich gelauncht. Also wenn ihr das jetzt irgendwie 5 Monate in der Zukunft hört, dann ist die Seite schon ein bisschen länger gelauncht, ist nicht mehr so die heiße News. Aber jetzt gerade frisch aus dem Relaunch-Ofen, neues Design, neue Funktion.
Sieht geil
aus.
Schaut
da gerne mal rein, klickt rum und lasst Feedback bei 4001 da. Beziehungsweise wir freuen uns da immer drüber.
Ja.
Genau. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen Thema aus der Film- und Serienwelt.
Bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.